schauen wir mal, haben 2010 ein Jahr Pause gemacht. Ihr selbst hast es Semesterferien genannt. Wie persönlich fällt dein Fazit dieses Jahres aus? Was ist dieses Jahr oder was ist 2010 passiert? Wie ist euer Leben allgemein weitergegangen, abseits der Musik?
Es war ein kreatives Jahr. Es ist ein erholsames Jahr gewesen. Es war ein wichtiges Jahr. Und es war auch ein Jahr, in dem sich viel verändert hat für viele von uns. Und in Bezug auf Heirat, in Bezug auf Nachwuchs, es ist also einfach viel passiert und hat neben der kreativen Arbeit am Album Traumtänzer einfach aber die Luft und den Raum gelassen, sag ich mal so die letzten 10, 11 Jahre Rock'n'Roll mal kurz zu reflektieren, zu resümieren, mal durchzuschnaufen und ja, einen Gang runterzuschalten.
Du hast ja auch gesagt, dass man in dieser Zeit, in diesem einen Jahr, auch die Möglichkeit hatte, diese Erlebnisse, diese Mischkalkulationen, die man im Kopf aufstellt, wenn man jahrelang tourt, die zu verarbeiten und zu reflektieren, darüber nachzudenken, was in den ganzen Jahren, im Touralltag, im Studioalltag alles passiert ist. Bist du auf besonders wichtige Erkenntnisse für dich selbst gestoßen, wo du gedacht hast, im Nachhinein, oh, das ist mir eigentlich damals gar nicht so bewusst gewesen, dass ich mich so entwickelt habe oder dass das so passiert ist oder wie mich das beeinflusst hat?
Sagen wir mal so, ich bin für mich persönlich zu dem Schluss gekommen, dass ich mehr oder weniger ein paar Mal kurz davor war, an die Wand zu fahren, im Nachhinein betrachtet. Einfach weil man sich mehr aufgehalst hat, als man eigentlich leisten kann, gleichzeitig auf vielen Hochzeiten zu tanzen und an vielen Projekten gleichzeitig zu arbeiten. Und woraus man dann lernt, das einfach, ja, wie soll ich das sagen, seine Energie punktueller zu forcieren. Quasi nicht alles auf einmal und so viel wie geht, sondern ja, man hat, es geht nur einmal.
Wie oft habt ihr euch im Laufe dieses Jahres gesehen? Wie oft habt ihr über Musik gesprochen? Habt ihr auch die allgemeinen Veränderungen, die sich in Deutschland musikalisch ergeben haben, beobachtet?
Ja, na klar, wir haben uns zum Proben getroffen, zum Arrangieren getroffen, Vorproduktion gemacht, Produktion gemacht. Da bleibt genug Zeit, dann auch davor, danach sich auszutauschen, zu diskutieren über Sachen, die entstehen, gekommen sind, noch da sind und wieder gehen und was auch immer. Klar, also es war, man hatte zwischendrin auch mal ein, zwei Wochen, wo man sich nicht sah, aber es war immer Kontakt da, sei es auch dann mal per Telefon oder per E-Mail. Und alle paar Wochen war dann spätestens wieder ein Treffen angesagt, wo man sich hier im Probenraum trifft oder eben im Studio.
Das war jetzt angesprochen, euer neuestes Werk wurde auf den Namen Traumtänzer getauft oder jetzt so genannt. Und so ein Traumtänzer hat unterschiedliche Bedeutungen, teilweise auch negative Konnotationen in der allgemeinen Wahrnehmung. Wenn jemand als Traumtänzer bezeichnet, das kann es auch heißen, dass er an der Realität vorbeigeht und im Endeffekt gar nicht mitbekommt, dass man wirklich abzieht. Mhm. Wie persönlich interpretiert ihr diesen alten Titel oder auch die Bedeutung des Wortes?
Also ich sag's mal so, wenn man keine Träume hat, ist man faktisch tot. Also sollte jeder haben. Und an irgendwas glauben, träumen, auf ein Ziel zu arbeiten. Und der Traumtänzer bietet sich als Albumtitel an, weil wir faktisch unseren Traum leben. Und das ist auch die Aussage des Liedes und das soll auch die Aussage des gesamten Albums sein. Träumt, lasst euch entführen in eure Träume und versucht diesen Traum dann auch zu leben. Klar kann man sagen, du Traumtänzer, du hast mal auch geguckt, was hier gerade abgeht oder so, nach dem Motto eben Realitätsverlust. Das meinen wir damit nicht. Also man darf schon mit beiden Füßen auf dem Boden stehen und trotzdem träumen.
Das Album wird insgesamt die musikalische Weiterentwicklung des Narrenkönigs mit verschiedenen Einflüssen aus den letzten Jahren mit Anderswelt, mit Begleitungsseele. Würdest du diesem Satz generell zustimmen, dass sich der Narrenkönig und der Traumtänzer sozusagen Hand in Hand gehen? Also musikalisch gesehen von der Grundstimmung.
Von der Grundstimmung her ist der Traumtänzer definitiv fröhlicher als die letzten Alben, farbenfroher, was sich ergeben hat. einfach ergeben hat. Und damit ist dann vielleicht der Vergleich mit dem Narrenkönig nicht verkehrt. Und die Soundfrage, sage ich mal, so wie der Traumtänzer klingt, ist es für mich eher eine Zusammenführung von Anderswelt und unserem Live-Sound der Sinfonie. So klingt er für mich. Und von den Geschichten her ist auf jeden Fall fröhlicher als manch anderes Album. Wobei ich dadurch jetzt die Aussage keins herabwürdigen will. Küt wie küt, sagt der Kölner. Und diesmal ja, war es halt einfach ein bisschen frischer, fröhlicher, punkiger.
Mit Leib und Seele war sozusagen in eurem Schaffen ja, ein bisschen trauriger Tiefpunkt. Andersfeld war allein schon vom Artwork, von der gesamten Aufmachung des Albums sehr in Fantasiewelten angelegt. Mhm. Könnte man behaupten, dass Schandmaul mit dem Traumtänzer sozusagen die Musik, diesen Folk-Aspekt hinter Schandmaul ins Jahr 2010 übergeführt haben?
Ich sag mal so, durch die Erfahrung, durch die Jahre, die man miteinander gesammelt hat, wird man auch irgendwie selbstbewusster und mutiger. Und man fühlt sich gesattelter irgendwie. Also, und erlaubt sich dann so Sachen, was früher undenkbar gewesen wäre, dass ein Ducky, eine Anna, eine Birgit, ein Solo spielt und das Solo ist so genial vom Ausdruck her, dass man sagt, das ist es halt einfach. Nur der dritte Ton von hinten links, der ist leicht schäps. Wo wir dann gesagt haben, na und? Deswegen ist das Solo immer noch genial. Und im Gegenteil, es passt hier gut, so ein bisschen eine Schippe Dreck. Ein bisschen frecher sein, nicht so dieses Sezieren, was man ja im Studio kann, was einem auch, wozu man verführt wird, zu sezieren und dann alles klinisch tot zu produzieren. Da ist Leben drin. Und von daher sind wir folkiger denn je. Und das ist auch genau das, was wir machen, Folkrock.
Passt das auch zu diesen irischen Einflüssen, die an verschiedenen Stellen bei verschiedenen Songs im Album relativ gut durchkommen? Ist das auch so ein Reifeprozess, der dahinter steckt, dass man sich an solche Elemente rantraut?
Wir haben uns eigentlich noch nie gescheut, irgendwas zu tun. Und die Lieder sprechen immer mit uns im Probenraum. Wenn wir spielen, dann sprechen sie. Und wenn es einen irischen Einfluss, wenn der mit uns spricht, dann darf der rein. Wenn die spanische Kollegin um die Ecke kommt und die Gitarre und Trompete oder der Polka aus dem Balkan oder was der Geier, wo der herkommt, dann lassen wir alles zu. Und wenn wir beim nächsten Album afrikanische Buschtrommeln hören, dann sind die auch dabei.
Anhand der Tracklist, gibt es für dich so eine Art Spannungsbogen oder so eine Art roten Faden, der sich durch Traumtänzer zieht? Beziehungsweise habt ihr versucht, mit verschiedenen Stücken bestimmte Akzente zu setzen?
Also man versucht natürlich, ähnlich wie bei einem Konzert, wo man ein Live-Programm aufstellt, einen Spannungsbogen zu erzeugen. Sprich, erstmal 1, 2, 3, 4, auf geht's im Galopp, um dann im Mittelteil sich mal alle mal kurz verschnaufen zu lassen, um dann nochmal aufzudrehen und hinten raus, wenn man dann schon auf der Couch sitzt, dann kann man dann da auch gleich sitzen bleiben, so ungefähr. Also klar versuchen wir da einen Spannungsbogen zu schaffen. Das machen wir aber nicht im Vorfeld, bevor die Lieder da sind. Nein, wir produzieren erst alle Lieder und wenn alles fertig ist, alles gemischt ist, dann fangen wir an, die Tracklist zu erstellen und sagen, was harmoniert, was geht. Wir brauchen nicht 3 E-Gitarre-Solos am Stück, die kann man auch schön über die Platte verteilen und so weiter. Also da gibt es dann viele Sachen, auf die wir achten.
Würdest du sagen, dass da bestimmte Tracks von Traumtänzer irgendwie rausstechen an bestimmten Stellen, dass die im Endeffekt den nächsten Teil des Albums einleiten oder den nächsten Übergang einleiten?
Na, würde ich jetzt nicht speziell sagen. Einfach, es ist immer so eine leichte Wellenform, hört dann meistens mit einer Ballade auf und wird dann langsam wieder angefeuert, bis es dann wieder zu einer richtigen Rocknummer kommt. Also so ein Auf und Ab im Tempo, das ist nicht eine Abwechslung halt einfach, dass es möglichst abwechslungsreich bleibt.
Gibt es bestimmte Stücke von Traumtänzer, von denen du denkst, dass sie zum Beispiel in 10 Jahren noch auf Schandmauls Live-Setlisten stehen werden?
Es gibt Vermutungen, aber quasi richtig wissen tun wir es dann erst, wenn wir sie mal live gespielt haben, wie sie denn ankommen. Aber ich glaube, so ein Hexenheimer 1, das wird einfach laufen. Da werden die Leute Party bei feiern und so geht das querbeet durch das Album, dass man so einen Traumtänzer, glaube ich, da kann man halt einfach schick Party machen. Und da sind die Lieder, die die live natürlich anbieten, weil die Leute ja eher da hinkommen, um zu tanzen, um sich zu bewegen. Balladen wird es natürlich auch geben vom neuen Album im Live-Programm. Aber ja, Balladen sind halt so die Verschnaufspausen fürs Publikum, wo man sich dann an die Freundin lehnt und über irgendwas nachdenkt oder umgekehrt.
Pünktlich zu Weihnachten am 24.12. habt ihr auch euer erstes Musikvideo präsentiert mit Gerd Traum, das aus einer Zusammenarbeit mit dem Autor Wolfgang Holbein heraus entstanden ist. Kannst du uns etwas über diese Hintergründe erzählen? Wie war dein erster Kontakt zu Wolfgang Holbein, sowohl literarisch als auch persönlich?
Gut, literarisch liegt das, keine Ahnung, 15 Jahre zurück oder was. Mit Märchenmond klassisch eingestiegen, Fan geworden und habe letztens nachgezählt, es sind knapp 60 Bücher, die ich von ihm im Regal habe. Das sind bei weitem nicht alle, aber derer doch viele. Und ich bin halt einfach Fan. Und habe auch ein signiertes Buch von ihm. Ich war auf einer Lesung von ihm in München damals, vor 80 Jahren. Und seine Bücher haben mich schon immer inspiriert, unter anderem zu den Liedern von unserem Nebenprojekt Veto, Märchenmond oder das Wolfsherz. Da wurden einfach schon Bücher von ihm vertont. Und der Stefan, der Schlagzeuger und Manager von Schandmaul, der kam über den Künstler, der das Anderswelt-Cover gemalt hat, in Klammern er gleichzeitig auch die Comics Chronik der Unsterblichen für Wolfgang Holbein zeichnet, die gerade in Frankreich in dem Comicland Nummer 1 halt einfach einen großen Erfolg haben. Über den kamen wir zum Kontakt zum Manager von Wolfgang Holbein wiederum. Und der Steffen hat einfach kackfrech die Nummer Wolfsherz genommen von Veto und hat die rübergejagt. Und das fanden dann alle so begeistert. Dann hat der Wolfgang erstmal kapiert, was ist Veto, was ist Schandmaul. Ach, das ist ja irgendwie das Gleiche. Hat in sein CD-Regal geschaut und gesehen, dass da einige Alben von Schandmaul stehen, weil er nämlich Schandmaul cool findet. Und dann ging es von ihm aus, dass er gesagt hat, ja, das hört sich richtig gut an. Habt ihr Lust, das zu einem Buch zu machen, was es noch gar nicht gibt? Und dann lag hier plötzlich das Manuskript vor dem Jahr von Infinity, der Turm. Dann haben wir uns da durch die Seiten gewühlt und dann kam der Song dabei raus.
In diesem Video zu Gerd Traum wird einerseits eine Geschichte erzählt und man sieht euch auch in relativ untypischen Kostümen. Ihr tragt weiße Kittel, weiße Klamotten in Anführungsstrichen. Wie würdest du dieses Endergebnis bewerten? Habt ihr eure eigenen Ideen einfließen lassen? Habt ihr das im Endeffekt so von einem Regisseur vorgeben lassen?
Wir haben der Wolfgang hat quasi die Geschichte geliefert. Ich habe versucht, diesen 600 Seiten Schinken auf eine DIN A4 Seite, die habe sprich ein paar kleine Geheimnisse aus dem Buch genommen und im Text verstreut. Man kapiert es nicht, wenn man das Buch nicht kennt. Ansonsten ist es halt eine Rock-Liebesballade. Der Regisseur hat das Buch auch gelesen und hat sich wiederum seine visuellen Gedanken dazu gemacht und das Ganze spielt halt in so einer Endzeit Mad Max Welt. Und von daher hat er sich dann die Kostüme einfallen lassen und auch diese Storyline sich erdacht. Und ich sag mal, derjenige, der das Buch dann, welches im Februar erscheinen wird, liest und dann Song und Video, also der hat das Komplettpaket, der versteht alles. Der andere, der Mittelalter-Freak, der fragt sich jetzt, warum rennt der Thomas in dem Video mit einer Laserwurme rum? Mein Gott, das ist halt einfach mal die Story von dem Buch. Wenn wir die Bibel vertont hätten, dann hätte ich vielleicht einen Wackerstein in der Hand oder was. Ich weiß nicht.
Könntet ihr euch vorstellen, beziehungsweise was habt ihr allgemein gelernt aus diesem Video, aus der Produktion, aus dem Drumherum? Es war, wie gesagt, euer erstes Musikvideo. Könnt ihr euch vorstellen, auch in Zukunft das zu machen, was viele andere mittelalterliche Kapellen gemacht haben, einfach in den typischen Bühnenklamotten eine Folknummer zu machen, die im Endeffekt dann...
Also was ich tatsächlich platt finde, ist ein Video, wo die Kapelle irgendwo steht und einfach vor sich hin spielt, so wie man sie auch auf der Bühne kennt, dann kann man auch gleich eine Live-CD sich anschauen, da brauche ich jetzt kein Video für produzieren. Ich fand es sehr spannend, eine Geschichte zu vertonen, das kann auch wieder eine ganz andere sein, eine Storyline zu haben. Das finde ich sehr spannend und das ist allerdings auch eine Frage des Geldes natürlich. Das produziert sich nicht von allein und das ist für uns jetzt mal so eine Art Testballon, ob das überhaupt noch möglich ist, außer im Internet for free einfach Sender oder sowas zu begeistern, die Videos zu spielen. Schauen wir mal, wir hatten einfach auch Lust drauf, ein Video zu machen. Wir wollten endlich mal ein Video haben. Und ob es zukünftig welche gibt, mal sehen. Sag niemals nie. Und zum Dreh an sich, es ist sau anstrengend. Definitiv. Das ging über 3 Tage und 3 Nächte. Und es ist ein unfassbarer Aufwand. Man gewinnt halt einfach Einblicke in eine völlig andere Branche, jetzt in die Filmindustrie. Wie lange allein diese Animationsszenen, wie lang das dauert. Das ist sowas von unvorstellbar, was da für Rechenleistungen vollbracht werden, da so einen Turm zu bauen, der sich dann auch noch bewegt und man steht oben drauf. Also war spannend, definitiv.
Neben Wolfgang Kohlbein habt ihr bei Traumsense auch verschiedene andere Autoren mit Songs gewürdigt. Also es gibt Schwur, das auf der Herr der Ringe-Trilogie von J.R.R. Tolkien basiert, bis zu Morgengrauen, das in gewisser Weise inspiriert von der Twilight-Saga. Ausgehend von diesen unterschiedlichen Autoren mit ihren eigenen Büchern, die wahrscheinlich auch literarisch ihren eigenen Stil verkörpern, hast du das auch irgendwie auf die Songs niedergeschlagen, auf die Stimmung dahinter, auf die Texte?
Eigentlich gar nicht. Also die Inspirationen, die sind ja dann eher den Textschreibern vorbehalten, die das ja auch dann nicht in dem Moment gerade gelesen haben, sondern man macht halt wieder einen Song auf Mittelerde, so ungefähr. Die Musik dann, die dazu entstand, die kam später. Also man hatte den Text da liegen und probierte rum und dann wieder spricht das Lied mit einem. Die ersten Versionen vom Also es gibt Versionen, das glaubt man nicht. Gerade der Spur beispielsweise, wenn man die ersten Versionen hört, das hat mit dem nichts zu tun. Also so die Idee wird vorgeschlagen, man fängt so an, oh, könnte was werden. Ja, und das hat mit dem Endprodukt dann nichts mehr zu tun, und weil einfach das Lied sich dann weiterentwickelt. Und da ist das jetzt textthematisch mehr oder weniger auch egal. Also wir versuchen einfach den Text mit der Musik in Gewänder zu hüllen. Der Text ist einfach die Basis. Und wir kleiden ihn an. Und was dann unserer Meinung nach das schönste Gewand ist, das gewinnt.
Gibt es auch ein Lied auf Traumtänzer, welches in der Ursprungsversion, so wie du es gerade geschildert hast, bei Spur gab es viele Veränderungen, welches in der Ursprungsversion schon relativ nah an der Studioproduktion der letzten?
Man kann es so nicht sagen. Also es ist tatsächlich so, dass einer mit einer Idee kommt, mit Lagerfeuergitarre und hört mal kurz zu. Und dann erst beginnt die Arbeit an dem Lied und dann kommen die jeweils 5 anderen Gewürze der Mitmusikanten da mit rein und dann erst kann man sagen, das ist der Schandmaul-Song. Und da ist, nee, kann man eigentlich nicht sagen, also das passiert erst da drin.
Sind Literaturadaptionen für euch generell leichter zu bewerkstelligen als eure selbstgeschriebenen Texte? Weil ausgehend davon, es ist ja im Prinzip literarisch gesehen schon ein Buch vorhanden, Material vorhanden, eine Rahmenhandlung vorhanden
Nee.
und ihr schreibt das praktisch im Endeffekt, ihr interpretiert das für euch neu. Ist es generell ein einfacherer Prozess, um einen neuen Song zu
Das
kommen?
Gegenteil, es ist schwieriger tatsächlich, weil man nicht frei ist in Gedanken. Also man hat quasi eine Geschichte zu schreiben, die thematisch festgelegt ist und die, wie gesagt, dich vor die Aufgabe stellt, ein 400-500 Seiten Schinken plus X möglichst auf eine DIN A4-Seite zusammenzufassen, in Reimform, so schön, dass man es aber auch noch irgendwie als Lied anerkennt, ohne das Buch zu kennen. Also das ist ein Spagat. Es macht Spaß, aber es ist definitiv schwerer, als einfach so 1, 2, 3, 4 drauf loszuschreiben.
Mit Pakt habt ihr zum allerersten Mal eine waschechte Polka auf dem Album. Woher kam die Idee oder wie ist dieses Stück entstanden? Das ist eigentlich, also in Polka ist, also im mittelalterlichen Bereich des Vorkommens gab es ja in dieser Form noch nicht.
Ja, das sind wir wieder beim Thema. Das Lied sprach mit uns. Also ich weiß noch, dass ich die Anna hatte den Text beigesteuert und da hat mir einiges, also habe ich ein bisschen noch rumgefuhrwerkt, so weil es mir vom Metrum her nicht gepasst hat, von der Melodie, die ich im Kopf hatte. Derweil haben die anderen drüben schon rumgeprobt, und als ich dann in den Probenraum wieder reinkam, da haben die da irgendwas gespielt. Zwischen irgendwas Trance, Fusion, irgendwas war das. Das war eher Jazz, denn irgendwas. Und ich dachte mir nur so, oh, gut, interessant, schauen wir mal. Und dann spielen wir so und irgendwann gucken wir uns alle an und sagen so, nee, das ist es nicht. Und dann, ich weiß nicht mehr, wer fing einer an, plötzlich da aus Spaß rumzupolkern. Auf einmal sprangen da alle drauf ein und auf einmal war die Nummer fertig. Es ging dann innerhalb von einer Viertelstunde.
Mit Hexen einmal eins habt ihr auch zum ersten Mal eine Single bei Rockantenne in der Rotation gehabt. Wieso habt ihr ausgerechnet diesen Song gewählt, beziehungsweise warum habt ihr ausgerechnet diesen Song fürs Radio ausgewählt und zum Beispiel nicht für das Video?
Das Video, es hatte eben angeboten, aufgrund der Story in der Zusammenarbeit mit Wolfgang Holbein, das zur Videonummer zu machen. Hexen einmal eins ist es geworden, weil das unserer Meinung nach die, sag ich mal, clubtauglichste Nummer ist. Also sie geht von vorne bis hinten durch, mehr oder weniger. Sie ist hoch tanzbar und Rockantennen waren aber auch die einzigen, die es gespielt haben nebenbei. Ne? Und das auch nur mit Bitten und Betteln. Es ist schwierig, radiokompatible Musik zu schreiben, weil die irgendwelche Vorstellungen haben, die kein Mensch begreift. Ja, also das hat sich einfach als Club, also wir glauben, dass das eine gute Clubnummer ist, der Hexen, das Hexen einmal eins.
Also es zielt mehr darauf ab, diese Nummer im Club
Die
zu läuten.
Tanzbarkeit, genau. Wir werden jetzt auf Rockantenne noch ein Lied abfeuern, den Traumtänzer selbst. Der wird jetzt, weiß gar nicht genau wann, demnächst läuft der an auf Rockantenne und ja, freuen wir uns auf jeden Fall. Wir sind stolz, dass hier und da uns Leute ansprechen und sagen, hey, ich habe euch im Radio gehört. Gab es noch nie.
Ein weiteres Debüt auf Traumtänzer feiert Matthias, der seinen ersten Text zu der Ankerball gesteuert hat. Das ist ja für ihn sozusagen Neuland. Und du, Anna und Birgit, ihr habt ja regelmäßig schon Texte zu Schand mal beigesteuert. Wo siehst du da die Unterschiede in dem, was er geschrieben hat, von den anderen drei Texten?
Na gut, er hat ja emotional geschrieben und man kann jetzt, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, und das sieht aber auch selber ein, das, was er dann quasi mir gesagt hat, gegeben hat, du Thomas, schau mal, ich habe da eine Idee, man kann das auch nicht mehr als Gedankenfetzen und ich musste das dann irgendwie zusammenpuzzeln und in Reim, also wir haben da einfach zusammengearbeitet, was ja viel Spaß gemacht hat, aber er hat einfach seine, ich glaube, das ist ja autobiografisch. Mitunter, was er da geschrieben hat. Er war da sehr emotional. Und ich glaube nicht, dass der Matthias jetzt der große Textdichter wird. Der wird, keine Ahnung, alle paar Jahre mal was rausfeuern, was ihm gerade auf der Seele brennt, sage ich mal. Und ist aber dann eine weitere Facette. Ich bin froh um jede Facette, die wir bieten können.
Gab es auch schon mal Input von anderen Bandmitgliedern, die auch Texte an dich herangetragen haben, die dann letztendlich nicht irgendwie zum Song umgemodelt wurden, sondern du einfach gemerkt hast, das ist so oder das geht so nicht oder das passt so nicht oder da hakt einfach ein gewisses Stellen?
Also bei Schandmaul konkret, Stefan und Ducky bleiben ja dann noch übrig, nicht. Die sagen höchstens mal so, hier, ihr Texter, schreibt doch mal über sowas. Und dann lassen uns auch wieder in Frieden. Bei Veto, gerade in früheren Jahren, habe ich oft mit Ducky zum Beispiel zusammengearbeitet. Also grundsätzlich haben da alle ein Talent für, aber haben nicht alle auch nicht wirklich Lust drauf. Also wir haben 3,5 und da sind wir froh drum, dass quasi nie der Stillstand da ist. Bei irgendeinem ist die Muse immer da und somit ist das perfekt. Ganz kurz, ich hole mal.